Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Hallo, schön, dass ihr da seid und irgendwie Bock habt, euch mit Gefühls- und Kopfsalat auseinanderzusetzen. So wie wir natürlich auch. Ich bin Sarah Steinert.
Und ich bin Sonja Koppitz. Und ich wette, bald könnt ihr es mitbeten. Also mein Kopfsalat-Mantra kennt ihr ja schon. Jeder.
Jeder hat eine Psyche. Achso, ich wollte mitsprechen.
Jeder, der eine Psyche hat, kann auch psychisch krank werden. Also jeder von uns.
Genau.
Boah, sich gar nicht so drüber lustig machen.
Mach ich nicht.
Stimmt ja wirklich, ne? Also jeder von uns kann psychisch krank werden, aber selbst wenn ihr nicht direkt selbst betroffen seid, dann vielleicht doch jemand in eurem Umfeld, Freundinnen, Freunde, Kollegen, Kolleginnen, Verwandte, Geschwister oder, und das stelle ich mir persönlich am schlimmsten vor, vielleicht sogar die eigenen Eltern.
Ja, so war es ja bei mir, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, bei meinem Vater, wo wir das ja alle nicht mitbekommen haben, also weder wir Kinder noch noch seine Freunde und auch seine Arbeitskollegen erstmal ganz lange nicht.
Also er hatte eine Depression?
Ja.
Und hat sich das Leben genommen? Und dann hast du ja schließlich selber eine Depression bekommen, entwickelt, sei es jetzt durch die Erfahrung, die du halt gemacht hast, die du machen musstest, oder aber auch durch deine genetische Vorbelastung, kann man dann ja auch sagen. Also ich meine, wenn psychische Erkrankungen irgendwie in der Familie da sind. Aber die Frage, die uns heute beschäftigt, ist, wer hilft überhaupt den Kindern psychisch kranker Eltern? Also werden Kinder automatisch auch krank, fragt man sich natürlich. Oder anders, wie schafft man es, gesund zu bleiben?
Und ein solches Kind, wenn auch heute schon erwachsen, ist auch unsere Gästin.
Naima Gabriel schreibt und zeichnet Geschichten. Einfach, weil sie es kann. Naima hat in Karlsruhe bildende Kunst studiert und Drehbuchschreiben an der Filmuni Babelsberg. Das Manuskript zu ihrem ersten Hörspiel, Bei Trost, war ihre Masterarbeit.
Ich bin tot.
Nein, du bist Mama.
Heute braucht Mama keine Tabletten. Heute ist Mama wieder sie selbst.
Wir haben viele Schutzengel.
Weit überhöhte Aktivität.
Oh ja, das hat sie. Check.
Unruhe, rasende Gedanken und Assoziationen. Größenwahn.
Check, 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 check.
Bist du wahnsinnig geworden?
Der Plot. Beinahe wäre Mo gemeinsam mit ihrer Mutter gestorben, als sie noch in deren Bauch war. Doch ein beherzter Tritt von Baby Mo an die Bauchdecke ihrer Mutter hält diese im letzten Moment vom Suizid ab. Vorlage war Naemas Graphic Novel Sinus. Es geht ums Erwachsenwerden und das Gesundbleiben der Seele. Herzlich willkommen bei Kopfsalat, Freundin fürs Leben, Naima Gabriel.
Hallo Naima.
Hallo ihr beiden und hallo alle
da draußen.
Deine Mutter ist bipolar bzw. manisch-depressiv, sagt man ja im Umgangssprachlichen. Wie viel deiner eigenen Geschichte steckt denn in deiner Graphic Novel bzw. auch in dem Hörspiel?
Ich finde schon, dass das so eine komplette Landschaft ist oder ein komplettes Strickmuster von meiner Seele als Aufwachsende. Mhm. Aber ich wollte halt meinen Schmerz nicht Leuten irgendwie über die Rübe hauen. Mhm. Also ich habe mich für das Buch und auch fürs Hörspiel an einer großen Schatzkiste von Erfahrungen bedienen können, sagen wir mal so. Aber ich habe mir eine große Aufgabe gestellt, nämlich, dass ich nicht Lesern oder Hörern irgendwie so ein Erlebnis von Retraumatisierung bescheren wollte. Ich wollte nicht, dass man sich irgendwie innerlich wappnen muss, um dieses Buch zu lesen oder das Hörspiel zu hören. Und deswegen habe ich sehr gefiltert, was ich auswähle und vieles sehr entschärft. Mein Fokus war darauf, die Wahrheit zu erzählen, aber im Sinne von, dass ich die Dynamiken und wie so eine Familie dann funktioniert, nach innen und nach außen und wie so eine Seele von so einem Kind funktioniert und so. Das ist Wahrheit. Mhm. Und die Fakten, da habe ich sozusagen die spitzen Kanten weggenommen. Mhm. Und aber es findet viel zwischen den Zeilen statt, glaube ich. Oder man kann sehr gut zwischen den Zeilen lesen, wenn man betroffen ist. Und die Erfahrung wollte ich auf alle Fälle geben.
Wie würdest du denn jetzt Leuten, die noch nie was von bipolarer Erkrankung gehört haben, erklären in deinen eigenen Worten, was diese Erkrankung ist?
Ich würde erstmal anknüpfen an der Depression und mal checken, ob die wissen, was eine Depression wirklich ist, im Unterschied zu einer Traurigkeit hoch 2 oder so. Und würde den üblichen Symptomen, die man da so zu kennen glaubt, noch zufügen, so eine Resonanzlosigkeit, Gefühllosigkeit auch. Und dann würde ich sagen, dass eine Manie sowas ist wie eine umgestülpte Depression, dass die ihre Wucht bekommt, auch von dem Erleben der Depression, und dass man wie so ein vielleicht so ein Tennisball und der unter die Wasseroberfläche gezogen wurde, dann auch mit derselben Kraft so pop aus dem Wasser explodiert wie eine Rakete.
Ja. Also einfach ein Extrem in beide Seiten. Ja. Nach unten sowie nach oben und nie so eine ausgeglichene Nulllinie, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also bei meiner Mutter war das jahrelang so, dass es null Übergangsphase gab. Also, dass die Verwandlung über Nacht ging. Und das war anstrengend und auch sehr verstörend. Wie gesagt, wieder, also es kommt eben auf die Phase der Episode an. Der Anfang kann total toll sein und sich anfühlen, als hätte man eine Supermama. Und dann ist man ja das Kind von der Supermama und hat auch irgendwie auch so ein bisschen Superkräfte oder glaubt, die später mal zu kriegen, weil man ja so wird wie die Mama. Typischerweise kippt so eine Manie oft später in so eine Rastlosigkeit und Aggression. Und das ist dann einfach sehr beängstigend.
Wann hast du das erste Mal mitbekommen? Also wann hast du das erste Mal den Eindruck gehabt, okay, mit meiner Mutter ist was anders als mit anderen Müttern?
Na, das war ja eigentlich immer schon so. Und ich glaube, das ist das, was am meisten tricky ist an Kindern als Angehörigen. Also bei mir war es so, dass meine Mutter das schon hatte, als ich irgendwie denken konnte. Und deswegen habe ich sie immer so erlebt und dann war sie halt sozusagen erst normal. Und typisch ist, glaube ich, dass man, wenn man in die Grundschule kommt, andere Kinder und deren Familien besser kennenlernt und dann vergleichen kann.
Vielleicht, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie es dir dann als Kind ging. Was ist so die schönste Kindheitserinnerung, die du hast? Und auf der anderen Seite vielleicht auch eine nicht so schöne Kindheitserinnerung?
Also schöne Kindheitserinnerungen waren mit meiner Schwester sehr viel Freiheit erleben. Es konnte durchaus sein, dass wir einfach viel mehr alleine zu Hause waren als andere Kinder. Und was auch ziemlich cool sein konnte, waren so Zeiten, wenn wir unsere Mutter wie so ein drittes großes Kind erlebt haben. Eher so in manischen Phasen, wo einfach so eine Euphorie da war, die wir, also es ist ja dann eher später, wo es einem dann irgendwie peinlich ist oder einem bewusst wird, wie sehr man Angst haben muss. Mit später meine ich nicht irgendwie später, wenn man als Kind älter ist, sondern später in einem Verlauf einer Manie. Die fängt typischerweise sehr berauschend und berauscht irgendwie an, wie so eine Verliebtheit ins Leben und alles. Und vor allem in sich selbst, glaube ich auch.
Ja, ich meine, du lachst. Ich glaube wirklich, also ich hatte noch nie so eine richtig manische Phase, aber sowas Hypomanes kenne ich schon auch. Und das ist ein super Gefühl.
Geil, oder?
Aber natürlich nicht für die Außenstehenden, die dann vielleicht nicht in der Lage sind, so mitzuschwingen und denken, was ist denn jetzt auf einmal los? Gerade wie du es beschreibst von deiner, bei deiner Mutter, dass es von über Nacht so umswitcht.
Viele Leute haben ja auch immer so ein bisschen, und du hast es ja gerade auch schon kurz angesprochen, auch so Angst davor, auch ja zum Teil berechtigterweise, wir haben das ja auch schon angesprochen, jetzt zum Beispiel meine Erfahrung oder generell, wir wissen, die genetische Disposition ist schon auch irgendwie ausschlaggebend mit für psychische Erkrankungen. Hast du jemals auch als Erwachsene Angst gehabt oder das Gefühl gehabt, du hast da wirklich mehr von deiner Mutter mitbekommen, als dir das lieb wäre?
Ich habe eigentlich immer ziemlich regelmäßig, wenn ich verliebt war, Angst gehabt, dass ich manisch bin. Also ich habe sowieso einfach ziemlich bald so eine Ecke in mir entwickelt, mit der ich mich selbst beäugt habe.
Ich will gerne mal so ein bisschen die andere Seite mit ins Boot holen. Also an dieser Stelle auch ein bisschen die Sicht einer Mutter dazu holen. Wir holen Maike Lanz mit dazu ins Boot. Die ist Mitte 40 und hat eine unipolare Depression. Also sie hat bisher nur, sage ich in Anführungszeichen, nur depressive Episoden ohne manische Phasen dazwischen. Und die erste Episode hatte sie mit 27, noch bevor sie Kinder hatte.
Ich dachte tatsächlich auch, ja, okay, jetzt habe ich das einmal, bin da einmal durch. Und dass ich dann aber mit meinen beiden Kindern, also da waren beide auch dann schon auf der Welt, nochmal an so einen Punkt kommen. Und dann halt mit einer ganz anderen Auswirkung, weil da auf einmal zwei kleine Menschen mit drin stecken. Ja, das war für mich eine krasse Nummer.
Und Maike hat zu dieser Zeit, hat sie mir erzählt, 7 Tage die Woche gearbeitet, in 1,5 Jahren irgendwie 200 Überstunden gesammelt, als sie plötzlich dann nicht mehr konnte.
Nach ganz, ganz viel Versagen hat sich das angefühlt. Also so irgendwie, ich krieg das Leben nicht auf die Reihe. Ich bin ein Versager. War so ein allumfassendes Gefühl. Scheinbar normale Dinge nicht auf die Reihe zu kriegen, von heute auf morgen. Die normalen alltäglichen Dinge nicht hinzukriegen. Also da war es selbst Wäschewaschen war was ich nicht gemacht habe, weil ich einfach keine Kraft dafür hatte. Auch so eine Leere, so eine tiefe Leere. Ich hatte dann teilweise auch nach den Beinen kamen dann irgendwann so gar keine Emotionen mehr. So da war auf einen Fall nichts da.
Kannst du dich da reinversetzen, Naima? Wie ist das, ja, wenn du das so hörst von einer fremden Mutter?
Ja, kommt mir bekannt vor. Ja. Ja.
Gab es solche Gespräche auch zwischen dir und deiner, also habt ihr so Gespräche auch geführt, wo deine Mutter dir ihre Sicht der Dinge erklärt hat?
Also sowas war dann völlig, also das musste man eigentlich nicht erklären. Mhm. Das habe ich dann auch gesehen, dass sie das nicht macht aus irgendwie Faulheit oder so, sondern dass es wirklich nicht hinkriegt, diese alltäglichen Sachen.
Aber welche Gefühle kamen denn da in dir hoch? Also war das, also ich stelle mir das so schwer vor, als Kind dafür Verständnis zu haben, wenn man es vielleicht noch gar nicht begreift?
Ich hatte total viel Verständnis. Also ich bin sehr empathisch und also die Herausforderung war eher, mich ein bisschen abzukapseln und so eine Wut eines Tages dann irgendwann später als Teenie auch ein bisschen zu kultivieren, weil es dann auch das Gesündere war.
Ja, also das schlimmste Gefühl für ein Kind ist ja oft, sich vorzustellen, meine Mutter liebt mich nicht und so. Und deswegen ist es ja dann eher, dass man das dann auch als Kind irgendwie sich so dreht, die kann das nicht besser an, dann muss ich ihr helfen, weil ich liebe sie ja. Und die Erklärung, die liebt mich nicht, wäre ja so viel schlimmer. Und deswegen finde ich immer interessant, als Kind ja schnell so Erklärungsmodelle. Und dann stauen sich aber Gefühle auf, die auch eine Berechtigung haben, wie Wut. Also gab es dann später, als du erwachsen warst, oder irgendwann so einen Punkt, wo du gemerkt hast, dass sich das von Verständnis weggedreht hat plötzlich und dann eben so andere Gefühle gegenüber deiner Mutter hochkamen?
Ja, das ist interessant. Dieses mit der Wut war besonders deutlich, als ich so in einem Alter war, wo man hätte ausziehen müssen oder wo ich eigentlich ausgezogen bin und überrascht war, dass so dieses physische Ausziehen nicht alleine hilft. Aber das ist ja eigentlich nicht weiter überraschend, weil es sich um eine unsichtbare Krankheit handelt und auch um, und dass die Last, Mental Load, sagt man ja heute, nun mal auch unsichtbar ist und dass das nicht von heute auf morgen weggeht. Und es gab ganz genau gesagt sogar so einen richtigen Ausbruch von mir, wo, also ich habe mir viel von ihr so angehört immer wieder, was der Kopf mit einem so macht. Und dass das auch nicht so hilfreich ist, weil man am Ende dann zu zweit in der Grube sitzt. Und leider gab es viel Gespräche von der Sorte, die für ein Kind einfach nochmal blöder sind.
Also wo die Mutter, ja, das ist ja dann, ich meine, das haben wir bei Maike ja gehört, da ist ja so ein reflektierender Moment drin, aber das hat ja eben, damit ist ja, sag ich mal, auch nicht jeder gesegnet in der Krankheit, ne? Das kann nicht jeder.
Genau, vielleicht hören wir es nochmal Maike, weil sie hat mir dann als depressive Mutter halt erzählt, dass sie teilweise nichts mehr gespürt hat.
Was für mich halt so super, super krass damals war, ich hatte kein Gefühl mehr für meine Kinder. Ich saß auf dem Küchenboden, ich weiß es noch, meine Tochter saß neben mir, mein Sohnemann auf mir drauf und ich hatte kein Gefühl mehr für meine Kinder. Ich wusste, also diese Versagensangst, dieses ein Versager als Mutter noch zu sein, war wieder so präsent wie beim ersten Mal. Also da war weder Liebe, noch war Wut, noch war Ablehnung, noch was. Es war einfach nichts. Ich konnte einfach nichts fühlen. Das war so das Schlimmste und das ist so auch mein Antrieb, drüber zu sprechen. Ich möchte, dass keine andere Mama dieses Gefühl kennt, seinen Kindern gegenüber kein Gefühl mehr zu haben.
Und ich finde, das ist so unvorstellbar schlimm. Also ich habe jetzt keine Kinder, aber ich fände es so unvorstellbar schlimm, das rational zu begreifen vielleicht noch in dem Moment als Mutter. Oh Gott, da ist gar kein Gefühl. Ich müsste aber ein Gefühl haben. Und wie sollte man das jetzt seinen Kindern erklären?
Also bevor wir drüber reden, wie man das erklären könnte, muss man, glaube ich, darüber reden, dass man es erklären muss unbedingt. Weil wenn die Mutter dieses Gefühl nicht hat, dann fühlen die Kinder das. Und dass mit den Kindern darüber nicht gesprochen wird, sei das nun über die Betroffenen, also durch die Betroffenen oder über andere Angehörige oder Therapeuten oder so. Da ist die Idee manchmal, dass man hofft, dass die Kinder es nicht mitkriegen würden. Das können wir schon mal streichen, weil es passiert leider nicht. Nicht drüber zu reden, weil man Angst hat, dass sie das nicht verstehen, ist auch nicht okay. Können wir auch streichen. Mhm. Also es gibt überhaupt nur die Option, mit ihnen drüber zu reden. Und man überfordert die nicht, wenn man ihnen Wörter gibt zu was sie eh erleben. Mhm. Im Gegenteil, man macht einfach einen Henkel dran. Mhm. Ja, da könnte ich jetzt viel drüber
reden. Welche Wörter hat dir denn deine Mutter so als Henkel gegeben?
Ich glaube, da muss ich gerade zu lang in meinem Gedächtnis kramen, weil ich mich nicht so richtig erinnern kann, leider. Ich glaube aber, dass es schon ein Versuch war von ihr, mir zu erklären, was irgendwie abgeht mit ihr. Mhm. Aber es war natürlich kein Versuch, mir zu helfen, damit umzugehen. Und da will ich ihr nicht unterstellen, dass sie das nicht wollte, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie selbst keine Ahnung hatte, wie man damit umgeht, als Kind, wenn sie ja als erwachsene Frau nicht damit umgehen kann.
Und was ich mich aber frage, ist, gab es von außen für euch dann irgendwelche Hilfsangebote, also aus der Familie oder irgendwie, weil das, du hast ja gesagt, in der Schule fing das dann an, aber gab es irgendwie andere Hilfsangebote, die euch begleitet haben?
Also es gab natürlich lauter gutmeinende Leute, sehr religiöse Klasslehrerinnen, die einem irgendwie mit irgendwelchen Gute-Nacht-Gebeten kamen oder mit der Idee irgendwie vom Protestantismus zum Katholizismus.
Und dann wird alles gut.
Und viele Hilfsangebote, die an der Wohnungstür geendet sind, also so wie Hausmeister, die vorbeigeschickt wurden aus der Schule oder andere Schulkinder, die vorbeigeschickt wurden, um zu gucken, warum wir nicht in die Schule gekommen sind oder das Jugendamt, und in der Familie gab es halt leider auch so eine Distanz. Mhm. Und dann sollte man ja denken, dass sie einen Arzt, Therapeuten oder sowas gehabt hätte, der dann auch uns auf dem Schirm gehabt hätte. Und das war leider viele Jahre nicht der Fall, weil sie sich nicht durchgehend hat medikamentieren lassen. Mhm. Insgesamt, also vor allem bei dieser Kombi Manie und Depression, hat das Umfeld halt irgendwie so gefühlt alle Hände voll zu tun mit dem Erwachsenen. Und wenn dann die Kinder in Deckung gehen, dann ist es natürlich wahnsinnig praktisch.
Mhm. Also es wirkt dann so, als würden die Kinder einfach super mit allem klarkommen, wahrscheinlich von außen.
Genau, und das ist was ich gerne nennen würde, das Parentifizierungsparadox. Und zwar gibt es das Wort Parentifizierung, gibt es. Das ist so, dass Kinder so in die Elternrolle für ihre eigenen Elternteile flutschen, unbewusst. Und das Paradox, das habe ich irgendwie gehört in so einem Podcast, so einem Corona-Podcast, da gibt es auch dieses Präventionsparadox. Mhm. Also man sagt, dass wenn man super schön Prävention macht, dann steigen die Zahlen nicht so dolle und dann könnte der Eindruck erscheinen, dass das mit dem Corona ja gar nicht gibt.
Ja, ist ja alles gar nicht so schlimm.
Und das Parentifizierungsparadox wäre genau das, dass man irgendwie denkt, wieso?
An der Stelle würde ich gerne nochmal weitersprechen mit dir über diesen Rollenwechsel, den man dann als Kind ja dann irgendwie mitmacht, durchmachen muss, wenn man auf einmal das Gefühl hat, man muss sich um die eigene Mutter kümmern. Und auch das, was du vorhin noch gesagt hast, dass die Hilfe, die ihr bekommen habt, meist an der Wohnungstür geendet hat. Ich frage mich, wie war denn dein Übergang dann so ins Erwachsenenleben? Weil auf deiner Homepage hast du es auch ganz, ganz schön beschrieben, auch nochmal um auf dein Hörspiel und das Buch zu kommen. Wenn du mit einer Mutter im Auto sitzt, die abwechselnd himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt ist, wird die Autofahrt zu einem wilden Abenteuer voller Kurven über Berge und durch Täler, mal Fullspeed, mal im Schneckentempo, mal wunderschön und mal lebensgefährlich, bis du selber Autofahren lernst. Wie und wann hast du denn quasi im übertragenen Sinne Autofahren gelernt für dich?
Also ich glaube, bei dem Text kommt nach diesem, bist du selber Autofahren lernst und dann kommt so, denkste Puppe, oder? Weil das ist so dann die Hoffnung, dass wenn das alles leichter wird, sobald man erwachsen wird und man ist ja mit 18 erwachsen. Ja, für mich hat sich da erst rausgestellt, wie schwer das ist, erwachsen zu werden, wenn man keine Kindheit hatte. Also ja. Ich trage jetzt mal ein bisschen Fett auf, aber... Aber ja, jetzt gehe ich wieder in die Richtung, dass ich das Problem beschreibe, aber deine Frage war eine andere.
Nee, die Frage war, wo hast du quasi Autofahren gelernt? Also wo hast du dein Leben dann in die Hand genommen, dich vielleicht, ich weiß es nicht, so weit von deiner Mutter distanziert, differenziert mehr und dich um deine eigenen Bedürfnisse gekümmert?
Ja, also es war so, als ich noch weiter von zu Hause ausgezogen war und studiert habe, dass ich einmal echt eine Sendepause von einem Jahr hatte mit meiner Mutter. Ich habe ihr da was gesagt, das muss ich jetzt echt dazu sagen, dass es keine Empfehlung ist, aber als in einem Gespräch, wo sie von Suizidgedanken gesprochen hat, ist es aus mir rausgeplatzt, dass ich gesagt habe, dann tu's doch, ich kann dich eh nicht retten. Und es ist echt hier so, nicht nachmachen irgendwie zu Hause.
Aber es ist trotzdem nachvollziehbar, finde ich.
Ja, genau. Und deswegen habe ich das auch geschrieben, weil ich das wichtig finde, dass ich will das Signal halt raussenden, dass ich dieses Gefühl verstehe. Und es war gut, dass ich das geschrieben habe. Ich habe von vielen gehört, ähnlichen Jugendlichen in der Situation. Erst neulich wieder, dass eine junge Frau sich wirklich wünscht, zu wissen, wann ihr Vater endlich stirbt. Und das ist das Traurigste, was ich je gehört habe, weil ich weiß, dass das natürlich kein Kind sich wünscht. Und dass das einfach ein Ausdruck ist von totaler Überforderung und von einem Gefühl von Machtlosigkeit.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich wollte nochmal auf deine Frage zurückkommen. Das war schon der Anfang von so einer Emanzipation. Genau. Und sie hat sich ja ein Jahr lang nicht das Leben genommen und bis heute nicht das Leben genommen. Zu diesem dann tust doch endlich Satz von mir gibt es auch noch eine um ein Jahr verzögerte Antwort von meiner Mutter, die nämlich, als wir wieder in Kontakt gekommen sind, gesagt hat, endlich hat mich mal jemand nicht wie ein Kind behandelt. Wie gesagt, nochmal, das ist nicht der Trick, so tough love. Und es könnte auch nach hinten losgehen.
Aber weißt du, was du in dem Moment ja auch gemacht hast, ist, deswegen verstehe ich, dass das der Wendepunkt vielleicht war, da hast du nicht mehr die Verantwortung für sie übernommen. Ja, und vielleicht könnte man ja sagen, ja, du aufgefordert, aber ich glaube, da behaupte ich jetzt einfach mal, niemand, der sich nicht das Leben nehmen möchte oder so, oder beziehungsweise ich weiß nicht, wie stark so ein Satz von außen wirklich dann darüber entscheidet, ob das jemand macht. Aber aus deiner Perspektive ist es ja wirklich, hey, selbst wenn du es machst, so quasi im extremsten Fall, selbst da gebe ich die Verantwortung irgendwie für dich ab. Ja. Und wenn du das machen möchtest, dann musst du das machen. Und so, es gibt ein total schönes Gedicht, das ist aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, das habe ich nach dem Tod meines Vaters gelesen, was so ein bisschen hilft, auch so den Tod zu verstehen oder mit Tod umzugehen. Und da heißt es immer, ich bin ich und du bist du. Und ich finde diesen Satz halt so gut, sowas, was du machst, egal während deines Lebens oder nach deinem Tod oder auch im Moment, wenn du dich dafür entscheidest, auch dein Leben wie mein Vater zu beenden, es ist deine Sache, so ein bisschen. Ne? Ich finde, dass neben all dem, was wir immer sagen über Prävention und sowas, ist es irgendwie auch wichtig, finde ich, zu trennen das eigene Leben von dem Leben aller anderen. Also man trägt eben nicht die Verantwortung für das Leben anderer.
Und es ist auch so interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich habe da auch mit Maike drüber gesprochen, die erzählt hat, was sie über ihre Depression eigentlich erst gelernt hat, was ihre Bedürfnisse und Gefühle so sind. Und das betrifft ja kranke Menschen und auch gesunde, dass das total wichtig ist.
Was will ich denn wirklich? Was lebe ich denn von Leben? Welche Erwartungshaltungen erfülle ich denn permanent? Welche gesellschaftlichen Verpflichtungen meine ich mir auferlegen zu müssen, wenn ich gespürt habe, ich will das nicht, wirklich dafür einzustehen und zu sagen, nein, okay, ich möchte das nicht. Und ein Nein, sagt mir immer so platt, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selbst. Aber das ist was ich mir total verinnerlicht habe. Dieses, es hat mit gar niemand anderem zu tun, wenn ich Nein sage, sondern es ist nur für mich.
Da ist die Frage an dich, Naima, wie kriegst du das hin? Wie grenzt du dich ab? Wie schützt du dich selbst heute auch noch?
Ja, komisch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so, aber es ist so, dass ich tatsächlich mir die Probleme von anderen Leuten nicht mehr so anziehe. Aber wann und wie ich das mache, irgendwie. Ich glaube, man wird ein bisschen besser darin, auch so abzuscannen. Okay, gibt's Lebensgefahr irgendwie für die andere Person oder für mich oder für irgendwelche beteiligten Kinder oder so? Ja, nein. Und wenn nein, dann okay. Ich meine, dann können die Leute wirklich alle möglichen Gefühlszustände gerne haben in meiner Gegenwart.
Ohne dass das irgendwie, dass du dafür verantwortlich bist, die abfangen oder verändern müsstest?
Genau, ich glaube, ich traue Leuten auch ziemlich viel zu und es ist für mich, sind auch sehr viele Gefühlszustände für mich okay bei anderen Leuten.
Krass, dass du das sagst, weil das ist ja oft ganz, ganz schwierig für viele Menschen, das auszuhalten, wenn das Gegenüber jetzt gerade so und so reagiert oder so und man denkt vielleicht, das ist jetzt aber unfair oder das habe ich nicht, aber weil du sitzt dann da und sagst, ja, aber das ist so.
Ja. Ich glaube schon.
Ich habe mal, mir fällt dazu ein schönes Bild ein von David Schnark, amerikanischer Paartherapeut. Der hat gesagt, dass ganz viele Leute, nicht nur in Paarbeziehungen, sondern generell in Beziehungen, immer in sowas Symbiotisches reingehen. Also immer so denken, die Gefühle der anderen sind auch meine. Ich bin ja empathisch, ich fühle das mit. Teilweise gewollt, teilweise ungewollt. Und er hat dieses Bild gezeichnet, dass man eigentlich so sehen soll, so zwischen den zwei Menschen und allen Gefühlen, die diese Menschen produzieren, ist halt wirklich so eine klare Grenze. Und man kann sich quasi wie vornehmen, immer hinter dieser Grenze zu bleiben, rüber zu gucken auf die andere Seite und das alles zu sehen. Aber zu sagen, aber hinter dieser Linie stehe ich und meine Gefühle, also ne, meine Gefühle gehen quasi nur bis zu dieser Grenze und über die Grenze hinaus werfe ich nur einen Blick. Und das ist, glaube ich, was sehr gesund ist und was vielleicht auch als Bild irgendwie so ein bisschen hilft. Und deswegen ist man kein unempathischer Mensch und deswegen sind einem die anderen nicht egal, aber man bleibt einfach bei sich und übernimmt die Verantwortung für die eigenen Gefühle.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt da das assoziiere, aber als ich mich darauf vorbereitet habe, hierher zu kommen, musste ich irgendwie immer wieder denken an so eine Szene aus so einem Charlie Chaplin-Film, wo er an so einem Kanal nachts irgendwie ist, so mit so einer steilen Kante. Und da ist irgendwie so ein Betrunkener, ist da so reingefallen ins Wasser und er will den irgendwie rausholen und fällt halt immer nochmal selber mit rein. Immer so Slapstick halt. Ja. Aber und das Geile an der Szene in meiner Erinnerung auf alle Fälle ist, wie ewig das dauert und wie das am Anfang lustig ist. Und dann dauert es aber immer nochmal ewig so blub und wieder rein und wieder raus und so. Und einfach dadurch, dass es so lang dauert, wird es einfach so absurd und so traurig und so wahr.
Ja.
Dieses mit reinziehen, mit runterziehen, demjenigen, der ja helfen will, den anderen rauszuziehen. Ja,
und dass man halt eine Stabilität braucht und oder eine Überzahl vielleicht auch von Leuten, die draußen sind, um einem rauszuhelfen.
Das ist ein ganz gutes Schlusswort, finde ich. Das möchte ich auch gerne dir überlassen. Und zwar, weil du dich ja viel engagierst für die Belange von Kindern psychisch erkrankter Eltern. Was möchtest du quasi als Fazit den mit auf den Weg geben?
Mir ist aufgefallen, dass wenn man diesen Kindern helfen möchte, dass man oft spricht, ich höre oft Sozialarbeiter oder so sprechen von diese Kinder unterstützen und da kriege ich immer die Krise, weil das klingt so, wie wenn irgendwie ein Mann, mit dem ich wohne, mir sagt irgendwie, ich unterstütze dich doch bei der Hausarbeit. Oder? Da haben wir alle mittlerweile gelernt, eine Allergie dagegen zu kriegen, weil wir wissen, das impliziert, dass die Hausarbeit meine wäre. Und es ist auch nicht die Arbeit von Kindern, irgendwie ihren Eltern aus der Patsche zu helfen, sondern die müssen entlastet werden. Und noch einen Schritt weiter eigentlich, die Eltern, egal was Eltern brauchen, um ihren Elternjob gut zu machen, die brauchen Unterstützung. Und Kinder dürfen Kinder bleiben.
Ja, ein schönes Schlusswort. Vielleicht auch wirklich ein bisschen ermutigend für euch, wenn ihr eben wirklich Kinder seid, deren Eltern psychisch erkrankt seid. Ich glaube, man kann auch sagen, das ist auch so ein bisschen, ja genau, ihr dürft Kinder sein. Egal, wie alte Kinder ihr jetzt seid, ihr seid dafür nicht verantwortlich. Und ihr könnt vielleicht euch irgendwie darum kümmern, dass eure Eltern Unterstützung bekommen, aber ihr dürft euch auch für euch selbst Unterstützung holen, dass ihr euer Leben schön leben könnt, dass ihr glücklich seid im Leben. Und ja, wir waren sehr glücklich, Naima Gabriel, dass du heute bei uns zu Gast warst, bei Kopfsalat.
Danke, es hat mir Spaß gemacht.
Und wir hoffen, ja, euch auch. Sonja, möchtest du noch was sagen?
Gucken Sie es an. Ich soll immer sagen, dass ihr uns abonnieren sollt, den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Weil stellt euch vor, ihr hättet jetzt Naima verpasst.
Ja.
Ja?
Undenkbar.
Undenkbar, wirklich.
Ein Leben ohne Naima.
Das ist ab sofort nicht mehr möglich. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die Techniker Krankenkasse gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.